Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für diesen Sonntag ist die Epistel, also die Brieflesung, die diesem 18. Sonntag nach Trinitatis zugeordnet ist. Sie steht in Epheser 5. Wir wollen hören auf die Verse 15 bis 20. So seht nun akribisch darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es sind böse Zeiten. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Redet einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diese 6 mahnenden Worte, die du uns heute schenkst als Predigttext. Diese 6 Verse, Herr, in denen du uns noch einmal neu zu überlegen gibst, wie wir unser Leben zu gestalten haben. Und ich möchte dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt über diese 6 Verse hören, Herr, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, wie er hier in der Kirche ist, wie er zugeschaltet ist, und dass das, was wir dann hören, auch wirklich umsetzen können. Aber dass das geschieht, dass wir verstehen, wo wir gemeint sind, und dass wir dann auch durch deinen Geist eben die Kraft haben, es umzusetzen, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und um diese Hilfe für diese Predigt wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, im Leben ist es immer wieder wichtig, an manchen Punkten ganz genau hinzuschauen. Bei vielen Dingen ist das nicht so relevant, aber es gibt entscheidende Dinge, da sollte man immer wieder den zweiten und dritten und vor allen Dingen den ganz genauen akribischen Blick haben. Also vor einiger Zeit hat mir ein Bekannter erzählt, dass er ein relativ teures, gebrauchtes Auto kaufen wollte. Das war ihm als unfallfrei offeriert. Und als er selbst da gewesen war und hatte sich dieses Auto das erste Mal angeschaut, war alles in Ordnung, war richtig begeistert. Weil es aber so teuer gewesen war, hat er beim zweiten Mal so einen Kfz-Meister mitgenommen. Und er ist dann gekommen mit so einem lackdichten Messer, er hat dann den Stab da dran gehalten, hat sich das angeguckt und haben sie beim genaueren Hinstellen festgestellt, oh, der hatte schon den einen oder anderen Rempler gehabt, der war mitnichten unfallfrei und dann hat er vom Kauf abgesehen, weil er genau hingeschaut hatte. Anderes Beispiel, wo das wichtig ist, ich bin vor Jahren beim Hautarzt gewesen halt und so auf den ersten Blick hat die Hautärztin nichts feststellen können und dann nahm sie die Lupe und hat sie mich nochmal genau unter die Lupe genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, jedes Muttermal angeguckt halt und dann wurde festgestellt, an 3 Stellen waren da schon Veränderungen. Und da musste dann 3-mal geschnitten werden. Auf den ersten Blick war alles in Ordnung, aber beim genaueren Hinschauen hat man festgestellt, oh, da muss was gemacht werden und dann wurden die Dinger da rausgeholt. Warum erzähle ich diese Banalitäten? Nun, was beim Autokauf wichtig und beim Hautscreening notwendig ist, das ist vor allen Dingen entscheidend für unser Leben vor Gott, dass wir da immer wieder hinschauen. Da können wir nicht so sagen, er wird schon irgendwie funktionieren. Nein, wir müssen da genau hinschauen. Das ist jetzt nicht eine Idee von mir, sondern so heißt es eben genau hier in diesem Text, in dieser Brieflesung, in unserem Predigttext. Da steht blebete akribos im Griechischen. Schaut genau, und akribos, da kommt das deutsche Wort akribisch her, schaut akribisch darauf, wie ihr vor Gott lebt. Akribisch heißt peinlich genau gucken, höchst sorgfältig gucken, äußerst gründlich hinschauen. Und das wollen wir in dieser Predigt tun. Wir wollen nämlich, so wie es hier heißt, verstehen, was Gottes Willen für unser Leben ist und nicht das, was wir uns manchmal ausdenken oder was uns die Welt einredet. Und wir wollen von diesem Text ausgehen, 5 akribische Blicke auf unser Leben werfen, mit dem, was uns die Bibel hier sagt, wo Gott eben auch genau hinschaut und wo er uns noch einmal sagt, tut das genauso, wie ich es euch sage. 5 Punkte in dieser Predigt. Erstens, kaufe die Zeit aus. Zweitens, sauf dich nicht voll. Drittens, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Viertens, rede geistlich zu anderen. Und fünftens, danke dem Herrn. Wir wollen bei allen 5 Punkten genau akribisch auf unser Leben schauen, ob da an diesen Punkten alles in Ordnung ist oder ob wir vielleicht nacharbeiten müssen. Der erste Punkt, kaufe die Zeit aus. So heißt es hier im Vers 16, kaufe die Zeit aus, denn es sind böse Zeiten. Die Zeit auskaufen, da muss ich seit dem März 2020 unwillkürlich immer dran denken, wie es damals zu Anfang von Covid war und kein Klopapier da war. Ihr kennt noch alle diese Situation, so ein bisschen skurril rückblickend, aber das war mal ein Problem für uns. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Frau das besprochen habe und auch mit der Sekretärin hier. Ich habe sowohl meiner Frau und wie auch Frau Gessler gesagt, wo immer die Gelegenheit jetzt ist und es gibt noch Klopapier, dann muss das gekauft werden. Zu jeder Zeit. Wir müssen es auskaufen, ist vollkommen egal. Ihr alle habt genauso gehandelt, deshalb war auch kein Klopapier mehr da und das hat dieses Problem verstärkt. Aber diese Haltung, die wir da im März und April 2020 gegenüber dem Klopapier, versteht mich jetzt nicht, hatten, zu sagen, bei jeder Gelegenheit und immer, wenn es möglich ist, so sollen wir unsere Zeit vor Gott auskaufen. Und zwar insofern, dass wir Zeit mit ihm verbringen und Zeit für ihn. Wann immer und wo immer. Nicht nur, wenn es so gerade passt, sondern immer wieder genau gucken. Kauft die Zeit aus. Das ist übrigens häufiger in der Bibel, auch im Kolosserbrief genauso geschrieben, dass gesagt wird, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Böse Zeit deshalb, weil die Zeit, die wir haben, sehr begrenzt ist. Wir denken ja immer, das können wir noch auf den nächsten Monat oder auf das nächste Jahr verschieben, gerade auch mit unserem Dienst für Gott. Und ruckzuck ist die Zeit vorbei. Psalm 90 heißt es, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Und dann kommt es, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Ja, wir denken immer noch, wir haben noch alle Zeit der Welt, aber glaubt es mir, das werden euch die älteren Geschwister bestätigen, so ein Leben ist ruckzuck vorbei. Und dann fragst du dich, was habe ich denn mit meinen 80 Jahren gemacht? Wie viel Zeit hat mein Garten bekommen, mein Auto, meine Urlaube halt? Ach, und die Serien bei Netflix und was es heute alles gibt. Wie viel Zeitverschwendung und wie viel Zeit habe ich eigentlich für das Reich Gottes investiert? Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere fällt euch dann zu, auch kümmert euch erst dann um alles andere. Und wie viel Zeit der Ruhe habe ich mir eigentlich vor Gott genommen, dass ich Gemeinschaft mit ihm hatte? Das meint diese Zeit auskaufen. Es ist eine böse Zeit, eine kurze Zeit, aber auch böse. Hier steht im griechischen Urtext Ponerei, das ist genau dasselbe wie Poneros, das ist ja der Teufel, der Böse. Das will der Teufel, der will uns immer wieder in Action halten. Das musst du hier noch, da noch halt. Stress ist eine Geschichte vom Teufel, immer weiter. Gott sagt, ihr braucht Ruhe. Er sagt uns im 5. Gebot, das längste der 10 Gebote. 6 Tage arbeiten, das ist okay, aber ein Tag Schabbat, Ruhe. Da wollen wir mal genau hingucken auf unser Leben. Wie sieht es damit aus, eben mit unserer Zeit? Ist mein Zeitmanagement vor Gott in Ordnung? Passt das? Oder muss danach gearbeitet werden von meiner Seite aus? Ich will euch keine Angst machen, aber ich muss es auch euch deutlich auch sagen als euer Pastor. Wir müssen einmal Rechenschaft geben über die Verwendung unserer Lebenszeit. Wir stehen einmal vor dem lebendigen Gott. Auch wenn wir gerettet sind und wenn wir erlöst sind und keine Angst haben dafür, dass wir irgendwie in die Hölle müssen, das nicht, aber wir müssen eines Tages vor ihm stehen und müssen sagen, uns erklären, was haben wir denn gemacht mit unserer Zeit? Wie viel Zeit hast du mit Bibel lesen? Wie viel Zeit hast du mit dem Gebet? Wie viel Zeit hast du mit mir zugebracht? Oder hast du dich verführen lassen von der Welt? Von so vielen Dingen gefangen nehmen lassen? Wobei ich dir doch immer wieder gesagt habe, guck genau hin und kauf deine Zeit vor mir aus. Das ist das Erste, wo Gott heute mit dir einen akribischen Blick auf dein Leben und deine Nachfolge wirft, kauf die Zeit aus, die du hast. Einen zweiten akribischen Blick, sauf dich nicht voll. So heißt es hier in Epheser 5, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Ich darf euch sagen, eigentlich hatte ich die Predigt schon fertig und ich hatte nur 4 Punkte. Diesen Punkt hatte ich nicht drin. Ich habe gedacht, Mensch, wenn du den jetzt noch mit reinnimmst, das wird dann so eine moralinsaure Predigt und da fühlt sich vielleicht der ein oder andere angepackt hat. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, gesagt, ich darf nicht das euch sagen, was ihr vielleicht hören wollt, wo euch vielleicht die Ohren nachjucken oder was euch nicht gefällt, sondern ich muss nur das sagen, was hier im Text steht. Und da steht halt, sauft euch nicht voll Wein. Guckt da genau hin. Und dann habe ich nochmal im Internet nachgeguckt zum Thema Alkoholismus. In Deutschland haben wir 8 Millionen alkoholkranke Menschen. Das ist jeder Zehnte. Ich weiß nicht, heute Morgen sind 400 Leute da, dann können wir durchrechnen. Das sind 40 Mann vielleicht unter uns hier, die auch zugeschaltet sind, die damit ein Problem haben. Und das nochmal klarzustellen, die Bibel hat nichts gegen Alkohol. Nicht, dass einer denkt, ich darf jetzt absolut keinen Alkohol mehr trinken, das ist komplett verboten. Nein, das stimmt nicht. Bei der Hochzeit zu Kanaan macht Jesus Wein und nicht ein bisschen, 600 Liter und zwar in allerbester Qualität. Dem Timotheus, seinem besten Mann, schreibt er einmal, trink nicht nur Wasser, sondern nimm auch immer wieder für deine leibliche Gesundheit etwas Wein mit dazu. Oder letzten Sonntag war der Wochenpsalm, ja Psalm 104 halt, wo wir über die Schöpfungsgaben nachgedacht haben, da heißt es im Vers 14 halt nicht, dass der Wein erfreue des Menschen Herz, was der Herr gegeben hat. Also das ist in Ordnung, Wein zu trinken und ihn zu genießen. Aber hier ist vom Saufen, vom Vollsaufen die Rede. So sagt die Bibel, so steht es. Bitte, das ist eine grobe Sprache, aber die Bibel sagt es so. Die Bibel sagt so, das sollen wir nicht tun. Und jetzt habe ich eben diese 8 Millionen kranken Menschen in Deutschland angesprochen mit der Alkoholkrankheit. Da haben viele gedacht, ich habe das mit dem Alkohol im Griff. Funktioniert schon. Aber genau das Umgekehrte war die Tatsache. Der Alkohol hatte sie längst im Griff. Passt da bitte auf. Schaut da. Und sauft euch nicht voll. Das ist auch ein Punkt auf den nächsten Punkt, der kommt, wichtig, wenn es da heißt, wir sollen uns vom Geist füllen lassen. Wenn wir gefüllt sind mit Alkohol, unser Geist ist benebelt, dann ist eins klar, dass sich der Heilige Geist zurückzieht, dass er keine Gemeinschaft mehr hat. Ich habe als junger Mann auch sehr viel Alkohol getrunken, häufig auch manchmal zu viel getrunken. Und ich habe erst damals dann aufgehört, als mir ein Bruder gesagt hat, stell dir mal vor, in dem Moment, wo du berauscht bist, kommt der Heiland Jesus Christus wieder. Das war für mich so ein Schlag, dass ich gedacht habe, nichts mehr. Das will ich nie wieder erlegen. Ich habe nichts dagegen, trinke auch ab und zu mal ein Gläschen Bier, sehr selten mittlerweile, aber wie gesagt, kein Rausch mehr. Und da möchte ich euch auch bitten, schaut bitte da ganz genau hin. Wie sieht es da bei euch aus? Denkt dran, euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott und nicht euch selber? Es käme keiner von uns auf die Idee, zu sagen, wenn wir Bauern wären und hätten so eine Spure Mist, die könnten wir mal hier in der Kirche einfach deponieren für eine Weile. Und die sagen, das geht nicht, das ist die Kirche, hier ist der Ort, wo wir zusammenkommen, das Wort Gottes zu hören. Genau das aber passiert, wenn ihr anfangt, euch voll zu saufen mit Wein, dann wird der Tempel des Herrn beschmutzt. Deshalb bitte, schaut da noch einmal, prüft euch da noch mal, dass ihr euch nicht voll sauft, so wie es hier heißt. Ein dritter Punkt, wo wir akribisch hinschauen sollen, was wir zu tun haben, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Lasst dich vom Heiligen Geist erfüllen. So steht es hier, Epheser 5, 18. Lasst euch vom Geist erfüllen. Wie passiert denn das? Wie kann man das machen, dass der Heilige Geist, das ist ja immerhin Gott, wie kann der mich erfüllen? Man muss dazu sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Als Menschen habe ich entweder den alten Adam in mir, also ich bin der Regent meines Lebens. Und wenn ich dann nicht zum Glauben komme, bleibe ich das bis zum Ende meines Lebens, sterbe und dann gehe ich in die Hölle. Oder ich kriege die Wiedergeburt, dann kriege ich den Heiligen Geist und dann wohnt in mir nicht nur mein alter Adam, sondern eben auch der Heilige Geist. Und diese beiden Kräfte kämpfen in uns bis zum Ende. Und die Bibel sagt, seht zu, dass der alte Adam kleiner wird und der Heilige Geist größer. Die Bibel nennt das Heiligung. Wie funktioniert das, dass diese Heiligung kommt, dass wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen? Nun, das Erste und Wichtigste ist, dass wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dass wir Kontakt mit ihm haben. Wie kriegen wir Kontakt mit ihm? Durch die 3 Gs. Gottesdienst, Gottes Wort, Gebet. Wenn du Kontakt mit dem Heiligen Geist haben willst, wenn du dich von ihm füllen lassen willst, geh in den Gottesdienst. Wir haben eben gesungen, Gott ist gegenwärtig. Das singen wir ja jeden Sonntag. Das macht immer deutlich, Gott ist hier, hat verheißen, da wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Und das ist Gott jetzt. Der spricht zu uns. Und anders als wenn wir zu Hause in der Bibel lesen, was auch wichtig ist, komme ich gleich zu, aber das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Deshalb geht immer wieder in den Gottesdienst. Das wisst ihr auch, was das mit euch macht. selbst wenn der Pastor in Anführungszeichen nicht die gute Performance mal hier auf der Kanzel gebracht hat, wie er sollte. Aber man merkt, Mensch, da ist eine geistliche Auferbauung passiert. Deshalb verlasst die Versammlung nicht, das ist wichtig, so warnt uns die Bibel halt. Aber eben auch Gottes Wort. Über Gottes Wort spricht der Herr zu uns. Wir haben ja Gottes Wort einmal, Gott sei Dank, in der Bibel. Und ich hoffe, jeder von euch liest jeden Tag 2 Kapitel in der Bibel. Das ist ja so meine Dosis, die ich euch immer wieder empfehle. 1 Kapitel Altes, 1 Kapitel Neues Testament. Aber hört auch zu Hause die Woche über gute Predigten aus dem Internet halt, ne? Oder liest eine gute Predigt, eine gute Auslegung halt. Beschäftigt euch mit Gottes Wort, denn über Gottes Wort kommt der Heilige Geist zu uns. Und das dritte G, das Gebet. Da dürft ihr drum bitten im Gebet. Sagt, Herr, du siehst mich. Bitte füll mich mit deinem Geist. Du weißt, dass ich ein schwacher Kandidat bin. Du weißt, dass ich so oft sündige, dass ich so vieles falsch mache, dass der alte Adam in mir so stark ist. Ich bin so schwach. Bitte komm du mit deinem Geist zu mir. Füll du mich. Das sind die 3 Möglichkeiten, wie man den Heiligen Geist bekommt. Aber nicht nur darüber, sondern dass wir die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Gott suchen. Nein, auch, dass wir Gemeinschaft mit denen haben, die den Heiligen Geist haben, mit den Heiligen. Die Heiligen, das erkläre ich ja immer wieder, sind nicht diejenigen, die die katholische Kirche nach einem Seligsprechungsprozess dann irgendwann heilig spricht. Also da kommt ja dann ein Heiligsprechungsprozess. Nein, heilig sind alle Menschen, die den Heiligen Geist haben. Könnt ihr nachlesen im Philipperbrief, halt, da wird die Gemeinde angeschrieben an die Heiligen in Philippi. Das heißt, alle, die den Heiligen Geist haben, sind heilig. Die leben nicht heilig und vorbildlich, aber dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, sind wir ja Glieder am Leib. Und mit diesen Gliedern am Leib Jesu Christi sollen wir als Glied am Leib Christi auch Umgang haben. Und je mehr Umgang du mit Geschwistern hast, mit Brüdern und Schwestern im Glauben, desto stärker wirst du dem Heiligen Geist gefüllt. Und je weniger Gemeinschaft du mit denen hast, desto schwieriger wird es. Kennt ihr alle, die ja schon mal auf einer christlichen Freizeit war? 14 Tage mit Brüdern und Schwestern, irgendwo in Österreich oder Schweden oder sonst wo, irgendeinem Tagungsheim, jeden Tag Bibel, jeden Tag beten. Da kommst du ganz anders gestärkt nach Hause. Da merkst du, wie Heiliger Geist da ist. Wenn du im Fußballspielen besser werden willst, dann musst du nicht in die Gemeinde Jesu Christi gehen. Du gehst am besten zu Werder Bremen. Aber du wirst bei Werder Bremen nicht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes weiterkommen. Es gibt Orte, wo das wichtig ist, und das sind die Brüder und Schwestern. Deshalb bitte, sucht immer wieder auch die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Das heißt nicht, dass wir nichts in der Welt machen dürfen, das nicht. Aber bitte vergesst das nicht, dass wir immer wieder Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern haben. Und ein letztes noch dazu, wie wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen können, ist, vermeidet die Sünde. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und wenn wir durch Gott gezeigt bekommen haben, durch sein Wort, durch die Schrift, dass etwas Sünde ist in unserem Leben und es trotzdem tun, dann zieht sich Gott irgendwann zurück. Und vielleicht ist das so bei dir im Leben momentan, in deiner Nachfolge, dass du sagst, ja, ich bin ein bisschen schwach geworden. Wenn ich daran denke, wie es damals losging, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, war ich so richtig brennend im Herrn, ich war so richtig stark, aber heute, da ist so vieles zum Erliegen gekommen, das Feuer des Glaubens, des Heiligen Geistes in mir, das ist nur auf kleiner Flamme, dann prüf dich mal, wie das mit deiner Sündhaftigkeit aussieht. Schau da bitte nochmal ganz genau hin, ganz akribisch. Gibt es irgendwas, wo Gott dir klar gesagt hat, da hast du ein Problem mit deinem Geld, mit deinem Hochmut, mit deiner mangelnden Nächstenliebe, mit deiner mangelnden Vergebungsbereitschaft? Schau da nochmal ganz genau hin. Und da, wo Gott dir was gezeigt hat, dann geh in die Buße und verändere das. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und schau, dass du von der Sünde Abstand nimmst. Ich erkläre das den Konfirmanden. Ihr wisst ja, ich komme immer wieder mit den Konfirmanden, aber die Dinge, die sie verstehen, die sind dann meistens auch für die Erwachsenen in Ordnung halt. Das ist so, wenn man zwar Christ ist, aber an Sünde festhält, wie mit jemandem, der ein Auto hat und will das Auto wachsen. Bevor ich das Auto wachse, muss der ganze Dreck runter. Also wenn ich mit dem Auto durch den Wald gefahren bin, das ist richtig verdreckt und sagt, ich will jetzt meinem Auto was Gutes tun, ich will jetzt mal den Lack konservieren, dann kann ich nicht auf den Dreck den Wachs drauf tun. Das passiert nicht, das hält nicht. Und genauso ist es mit Sünde. Wenn ich möchte, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt, dann muss ich erstmal den Dreck runterwaschen, dann muss ich erstmal in die Vergebung gehen, in die Beugung gehen, in die Buße gehen halt. Und bitte schaut da nochmal ganz genau hin, wo das bei euch nötig ist, wo ihr nochmal in die Buße gehen müsst, auf das ihr einfach neu mit dem Heiligen Geist gefüllt werden könnt. Ein viertes,
redet geistlich zu anderen.
So heißt es hier im Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Also wir sollen die nicht singen, sondern wir sollen zueinander reden. Und das heißt eigentlich im Geistlichen, also in dem, was relevant für das Reich Gottes ist, zu sprechen. Und das sollen wir tun, wenn wir mit Brüdern und Schwestern zusammen sind. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das hat auch mit dem ersten Punkt dieser Predigt zu tun, mit dem Auskaufen der Zeit. Wir sind mit Menschen zusammen, häufig, Gott sei Dank, auch mit Menschen, die wie wir an Jesus Christus glauben. Und dann wollen wir uns mal fragen, worüber reden wir denn eigentlich da? Ist dann wirklich Jesus Thema, die Bibel das Thema? Oder geht es ganz häufig um das ganz normal Irdische? Um den Fußball, das Werder gestern wieder verloren hat, halt nicht. Oder um die furchtbare Situation der Politik, wie wir sie momentan erleben. Oder wo wir den nächsten Urlaub zu bringen, wie das Wetter werden wird und all die Dinge. Um dann nicht missverstanden zu werden, das darf man alles tun, überhaupt gar keine Frage. Das ist in Ordnung, das gehört auch zum menschlichen Leben dazu. Aber wie das selbstverständlich zum menschlichen Leben dazu gehört, gehört es auch zum geistlichen Leben dazu, dass man über geistliche Themen spricht. Die Bibel sagt, wes des Herz voll ist, des quillt der Mund über. Also wenn ihr einen richtigen Werder Bremen-Fan kennt und die hätten gern gestern 10-0 gewonnen, dann wisst ihr, worüber der heute den ganzen Tag quatschen würde. Ja? Wenn er dann noch im Stadion gewesen wäre, also da wisst ihr, gibt es kein anderes Thema mehr, weil ihn das erfüllt. Die Frage ist, was erfüllt uns denn eigentlich? Wir haben eben nur vom Füllen des Heiligen Geistes gesprochen. Wenn der Heilige Geist richtig stark in uns ist, wenn der uns erfüllt und das Herz voll macht und wir so richtig in der Liebe vor Gott sind, dann quillt auch unser Mund über. Das ist ein Automatismus. Also nicht, dass so nach dem Motto jetzt diesen vierten Punkt nehmt und sagt, oh, ich stelle fest, meine geistlichen Redeanteile sind viel zu wenig. Ich werde mich jetzt zwingen, jeden Tag 10 Minuten über Jesus zu sprechen. Das ist dann so eine gesetzliche Frömmigkeit, die bringt nichts. Wenn ihr feststellt, ihr redet zu wenig über Jesus, dann müsst ihr in die Buße, müsst ihr erstmal zu dem Punkt 3 zurück und Gott bitten, dass er euer Herz füllt mit seinem Geist. Und dann ist das Reden über Jesus, über das Reich Gottes, über die Bibel, über die Erlösung, über das, was auf Golgatha passiert ist, ein Automatismus. Und jetzt wollen wir einmal gucken, halt noch einmal ganz genau hinschauen. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Ist Jesus, ist das Evangelium Thema, wenn wir mit anderen sprechen, insbesondere mit den Brüdern auch? Ich spreche jetzt noch nicht mal von der Evangelisation und Mission, dass man mit der Welt spricht, sondern wie sieht das aus, wenn wir miteinander reden? Ihr wisst ja, dass ich so vom Glaubenshintergrund aus der Gemeinschaftsbewegung im Siegerland gekommen bin und da sagten die alten Brüder immer, wenn ihr nach der Stunde nach Hause geht, dann sprecht ihr nicht, sondern ihr denkt über das Gehörte nach. Dann hatten die so einen Satz, der lautete, Schwatzgeist vertreibt Heiligen Geist. Schwatzgeist vertreibt Heiligen Geist. Also du bist dann abends in der Stunde gewesen, hast das Wort gehört, Gott hat etwas in dein Herz gepflanzt und dann bist du mit dem Kollegen nach Hause gegangen. Und dann ging es tatsächlich nur um Fußball oder um irgendeine hübsche Mitschülerin oder sonst irgendetwas halt. Ne, aber man war gar nicht mehr bei dem, was tatsächlich war. Also entweder ruhig sein, gar nichts sagen, dass Gott es wirken lassen, oder aber über die geistlichen Themen sprechen. Ich will das jetzt nicht so nomistisch und gesetzlich hier formulieren und weitergeben, zu sagen, ihr dürft auf gar keinen Fall hier irgendwas, überhaupt nicht. Bitte sprecht über die weltlichen Themen, auch beim Kaffeetrinken nachher, heute und immer, gar keine Frage. Aber vergesst nicht, immer wieder auch geistlich zu sprechen. Prüft euch da. Schaut einmal nochmal ganz genau hin, wie sieht es denn da mit euren Redeanteilen aus? Wie viel nimmt denn in so einem ganz normalen Bereich wirklich Jesus und das Evangelium ein? Und wie viel all das andere? Und ein fünftes und letztes, wo wir hinschauen wollen, ist die Dankbarkeit gegenüber dem Herrn. Danke dem Herrn. So heißt es im Vers 20 und sagt, dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das steht hier im griechischen Urtext Pantotte, das heißt alle Zeit und für alles. Also da wissen wir, was da gemeint ist. Ne? Immer wieder, erzieht euch zu einer Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das habt immer dabei. Immer wieder Dankbarkeit gegenüber Gott. Egal wo ihr steht, egal was ihr macht, vergesst nie die Dankbarkeit gegenüber Gott.
Ich habe eben von den 3G gesprochen, die Orte, wo man Gott begegnen kann halt, nicht? Also der Gottesdienst, Gottes Wort und Gebet. Die Theologen haben das immer so mit den Buchstaben. Völkeling, der große Vater der Erweckungsbewegung im Minden-Ravensberger Land, hat gesagt, der wichtigste Buchstabe im christlichen Alphabet sei das D. Weil die wichtigsten Dinge in der Nachfolge mit D beginnen würden. Dienen, Demut, Dankbarkeit. Dienen, Demut, Dankbarkeit. Da kann man drüber streiten, ob nicht vielleicht das B das Wichtigste ist. Bibel, Beten, Buße, das würde ich sagen. Aber der hat was Richtiges erkannt. Dankbarkeit ist was ganz, ganz Wichtiges. Luther hat gesagt, wir können Gott kein größeres, noch besseres Werk tun, noch edleren Gottesdienst erzeigen, denn ihm danken. Und dass wir Gott danken sollen, das kommt in der Bibel hunderte Male vor. Seid Gott dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Jesu Christi in Gott an euch. Immer wieder die Dankbarkeit, immer wieder die Dankbarkeit. Und wisst ihr, wenn wir dankbar sind, dann passieren 3 Dinge. Wenn wir diese Tugend der Dankbarkeit haben, wenn uns das erfüllt. Erstens, wir geben Gott die Ehre. Also wenn Dinge in unserem Leben gelingen, wenn sie gut sind, da gibt es ja 2 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder mit Stolz, ich sage, was bin ich für ein Held, dass ich Abitur und Studium erledigt habe, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich so die Kugel so weit stoße, so viel auf der Bank drücke und, da kann man stolz sein. Oder man ist dankbar. Bei Stolz bin ich derjenige, der geehrt wird, bei Dankbarkeit ist es der lebendige Gott. Stolz führt zur Selbstverherrlichung, Dankbarkeit zur Verherrlichung des lebendigen Gottes. Und das, wenn wir dankbar sind, geben wir Gott die Ehre. Und das ist so, so wichtig. Also bei den nächsten beiden Punkten sind auch noch wichtig, aber das ist das Allerwichtigste. Wenn wir dankbar sind, geben wir Gott die Ehre. Und deshalb bitte seid dankbar. Seid immer wieder Gott dankbar für das, was er euch gibt. Es gibt manche Dinge, da kann man nicht dankbar für sein, wenn die Frau gestorben ist oder sonst irgendwas. Aber die Bibel sagt, seid dankbar in allen Dingen. Denn wenn wir dankbar sind, dann hilft uns das. Aber es gibt Gott die Ehre. Bitte seid Gott dankbar. Das ist das Erste. Und das Zweite, nicht nur, dass wir Gott die Ehre geben. Wenn wir dankbar sind, dann sind wir ein Segen für die Mitmenschen. Das ist eine Grundvoraussetzung der Begegnung mit den Mitmenschen, dass wir einfach dankbar sind. Das wisst ihr alle. Wenn ihr einem dankbaren Menschen begegnet, einem richtig in sich ruhenden, dankbaren Menschen vor Gott, das ist ganz angenehm. Und umgekehrt, es ist ganz schwierig, jemanden zu begegnen, der undankbar ist. Am besten auch noch undankbar über die Beziehung, undankbar über das, was ich ihm gegeben oder nicht gegeben habe. Wenn wir dankbar sind, werden wir zum Segen für unsere Mitmenschen halt. Hat mein kluger Mann gesagt, die Dankbarkeit sei die kleine Schwester der Nächstenliebe. Und da ist ganz, ganz vieles dran. Indem ich anfange, auch für andere Menschen dankbar zu sein und ihnen in Dankbarkeit zu begegnen, dann ist ganz, ganz vieles einfach möglich, was ich ihnen zeigen kann. Das ist etwas, was Paulus vorgelebt hat halt, nicht? Der ist im großen Konflikt mit der Gemeinde in Korinth. Aber was macht er? Er beginnt seinen Korintherbrief und sagt, ich danke Gott allzeit für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Er sagt, in der Begegnung mit euch, so schwierig die ist, ich bin erstmal dankbar für euch. Das ist übrigens etwas, wenn ich Eheseelsorge betreibe, dann schreibe ich Leuten manchmal so ein Handout, was sie zu machen haben. Das ist immer ein Punkt, seien sie dankbar für ihren Ehepartner. Egal, wie schwer die Krise jetzt ist. Immer zu sehen, nicht, was hat er alles nicht gemacht, was hat sie nicht alles gebracht, halt, sondern immer wieder dankbar zu sein. Er zieht euch zur Dankbarkeit. Und das wird euer zwischenmenschliches Leben verändern, wenn der andere merkt, hey, ich bin dankbar für dich. Ich schenke dir Dankbarkeit. Und wisst ihr, das Tolle ist ja, wenn der andere es einem so schwer macht, dass man dankbar ist, da gucken wir immer auf Jesus, sehen, wie dankbar wir dem sein dürfen halt. Nicht? Und das, was wir dann erleben an Dankbarkeit, da können wir etwas davon weitergeben einfach. Das ist was ganz Großartiges halt. Es ist unmöglich, für jemanden dankbar zu sein und gleichzeitig voller Groll. Deshalb, die Dankbarkeit ist die kleine Schwester der Nächstenliebe. Wenn wir dankbar sind und wenn wir uns dafür zu erziehen, gerade auch mit Menschen, die schwierig sind, die es uns nicht einfach machen einfach, dann ist das etwas, wo wir zum Segen für andere werden. Deshalb seid Gott dankbar und nehmt aus dieser Dankbarkeit ganz viel mit und gebt es dadurch an andere weiter. Aber es ist nicht nur wichtig für die Ehre Gottes, das Wichtigste. Es ist nicht nur wichtig, dass wir dann zum Segen für andere werden, sondern es ist auch wichtig für uns. Wenn man dankbar ist, ist man glücklich. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wunderbares. Das wisst ihr auch alle. Wenn man so richtig dankbar ist, für was geschehen ist und legt sich abends ins Bett, boah, was ist das für ein tolles Gefühl. Und andersrum, wenn man undankbar ist, wenn man unzufrieden ist, dann geht das mit einem. Das ist so zerstörerisch, das ist so lebenszerstörend. Und die glücklichsten Menschen, das sind nicht die, die am meisten haben. Das denken wir immer so in unserer materialistischen Welt. Nicht der, der dann, was weiß ich, 5 Millionen am Konto hat, der sei dann entsprechend glücklich. Und einer, der 50 Millionen hat, der sei noch viel, viel glücklicher. Das stimmt gar nicht. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben. Das sind die, die am meisten danken. Die am dankbarsten sind. Und da braucht es manchmal gar nicht viel, wo man dankbar für ist. Und als Christ wenn man Jesus Christus hat und verstanden hat, was der für einen getan hat, dann braucht man manchmal gar nichts und ist einfach nur dankbar. Wenn man viele fromme Menschen, Männer und Frauen sieht aus der Kirchengeschichte halt nicht, die so vieles verloren hatten und die so ein schweres Leben hatten, aber voller Dankbarkeit gewesen sind über Jesus Christus, dann sieht man einfach, was für ein glückliches und erfülltes Leben sie geführt haben. Und da sagt uns Gott eben auch, wir sollen ihm gegenüber dankbar sein. Und da möchte ich euch nochmal bitten, genau hinzuschauen, akribisch hinzuschauen. Wie sieht es denn aus mit eurer Dankbarkeit gegenüber Gott? Bittet Gott stets mit Danken, so sagt es die Schrift halt. Tut ihr das? Oder ist das so etwas, was vielleicht in der letzten Zeit so ein bisschen nach hinten gerutscht ist? Dann schaut nochmal genau hin und verändert das. 5 akribische Blicke, die wir aus diesem Predigttext gewinnen wollten, wo Gott uns sagt, erstens kaufe die Zeit aus, zweitens sauf dich nicht voll, drittens lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, viertens rede geistlich zu anderen und fünftens danke dem Herrn. Ich habe begonnen, habe erzählt von diesem Bekannten, der dann vom Autokauf Abstand genommen hat und von der Hautärztin, die mir dann die Muttermale rausgeschnitten hat, als die nochmal genau hingeschaut haben. Und das wünsche ich mir für euch auch. Schaut bitte bei diesen Punkten nochmal genau hin. Und wenn ihr feststellt, da ist was nicht in Ordnung, dann verändert das. Lasst die Hände davon, wie beim Autoverkauf, oder entfernt das Schlechte aus eurem Leben, wie bei meinen Muttermalen. Und so will ich uns noch einmal diese 6 Verse des Predigttextes vorlesen. Gott sagt da zu uns, so seht nun akribisch darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es sind böse Zeiten. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.